Kapitel 22 Erfüllte Weissagungen. Als die Zeit vorüberging, zu der die Ankunft Christi erwartet worden war, im Frühling des Jahres 1844, gerieten die, welche im Glauben auf seine Erscheinung gewartet hatten, eine Zeit lang in Zweifel und Verlegenheit, während die Welt sie als gänzlich geschlagen ansah und ihnen beweisen wollte, dass sie einen Wahn gehegt hätten, war die Quelle ihres Trostes immer noch das Wort Gottes. Viele fuhren fort, in der Schrift zu suchen, prüften abermals die Beweise für ihren Glauben und studierten sorgfältig die Weissagungen, um weiteres Licht zu erlangen. Das biblische Zeugnis schien zur Bestätigung ihrer Stellung klar und entscheidend zu sein. Zeichen, die nicht missverstanden werden konnten, wiesen auf das Kommen Christi als nahe bevorstehend hin. Der besondere Segen des Herrn, sowohl in der Bekehrung der Sünder als auch in der Erweckung des geistlichen Lebens unter Christen, hatte Zeugnis abgelegt, dass die Botschaft vom Himmel war, und obgleich diese Gläubigen ihre Enttäuschung nicht erklären konnten, fühlten sie doch die Versicherung, dass Gott sie in ihrer vergangenen Erfahrung geführt hatte. Unter den Weissagungen, die sie als Hinweisen auf die Zeit der Wiederkunft Christi ansahen, waren auch Belehrungen, die auf ihren Zustand der Ungewissheit und der Erwartung besonders passten und sie ermutigten, geduldig in dem Glauben auszuharren, dass das, was ihrem Verstand nun dunkel schien, zur rechten Zeit erhellt werden würde. Unter diesen Weissagungen war diejenige von Habakuk 2, Vers 1 bis 4. Hier stehe ich auf meiner Warte und stelle mich auf meinen Turm und schaue und sehe zu, was er mir sagen und antworten werde auf das, was ich ihm vorgehalten habe. Der Herr aber antwortete mir und sprach: Schreib auf, was du geschaut hast, deutlich auf eine Tafel, dass es lesen könne, wer vorüberläuft. Die Weissagung wird ja noch erfüllt werden zu ihrer Zeit und wird endlich frei an den Tag kommen und nicht trügen. Wenn sie sich auch hinzieht, so harre ihrer. Sie wird gewiss kommen und nicht ausbleiben. Siehe, wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Schon im Jahre 1842 hatte die in der Weissagung gegebene Anweisung: Schreib das Gesicht und male es auf eine Tafel, dass es lesen könne, wer vorüberläuft, Charles Fitch auf den Gedanken gebracht, eine prophetische Karte zu entwerfen, um die Gesichte Daniels und der Offenbarung bildlich darzustellen. Die Veröffentlichung dieser Karte wurde als eine Erfüllung des von Habakuk gegebenen Auftrages angesehen. Niemand jedoch beachtete zu der Zeit, dass in dieser Weissagung ein offenbarer Verzug in der Erfüllung des Gesichtes, eine Zeit des Harrens, angedeutet wird. Nach der Enttäuschung erschien diese Schrift höchst bedeutungsvoll. Die Weissagung wird ja noch erfüllt werden zu ihrer Zeit und wird endlich frei an den Tag kommen und nicht trügen. Wenn sie sich auch hinzieht, so harre ihrer, sie wird gewiss kommen und nicht ausbleiben, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Ein Teil der Weissagung Hesekiels war ebenfalls eine Quelle großer Kraft und des Trostes für die Gläubigen. Und des Herrn Wort geschah zu mir: Du Menschenkind, was habt ihr da für ein Gerede im Lande Israels? Ihr sagt: Es dauert so lange und es wird nichts aus der Weissagung. Darum sage zu ihnen: So spricht Gott der Herr. Die Zeit ist nahe und alles kommt, was geweissagt ist. Denn ich bin der Herr. Was ich rede, das soll geschehen und sich nicht lange hinausziehen. Das Haus Israel spricht: Mit den Gesichten, die dieser schaut, dauert's noch lange und er weissagt auf Zeiten, die noch ferne sind. Darum sage zu ihnen: So spricht Gott der Herr, was ich rede, soll sich nicht länger hinausziehen, sondern es soll geschehen, spricht Gott der Herr. Hesekiel 12, Verse 21 bis 25, 27 und 28. Die Harrenden erfreuten sich dieser Worte und glaubten, dass er, der das Ende von Anbeginn weiß, durch die Jahrhunderte hindurch geschaut und ihnen, weil er ihre Enttäuschung voraussah, Worte der Ermutigung und der Hoffnung geschenkt hatte. Hätten nicht solche Schriftstellen sie ermahnt, geduldig auszuharren und an ihrem Vertrauen auf Gottes Wort festzuhalten, so wäre ihr Glaube in jener schweren Prüfungszeit erloschen. Das Gleichnis von den 10 Jungfrauen in Matthäus 25 veranschaulicht ebenfalls die Erfahrung des Adventvolkes. In Matthäus 24 hatte der Herr, als ihn seine Jünger hinsichtlich der Zeichen seines Kommens und des Ende der Welt befragten, etliche der wichtigsten Ereignisse in der Geschichte der Welt und der Kirche vor seiner ersten bis zu seiner zweiten Ankunft bezeichnet, nämlich die Zerstörung Jerusalems, die große Trübsal der Kirche unter den heidnischen und päpstlichen Verfolgungen, die Verfinsterung der Sonne und des Mondes und das Fallen der Sterne. Darauf sprach er von seinem Kommen in seinem Reich und erzählte das Gleichnis von den beiden Knechten, die in verschiedener Weise an sein Erscheinen glaubten. Kapitel 25 beginnt mit den Worten: Dann wird das Himmelreich gleichen 10 Jungfrauen. Hier wird uns die Gemeinde der letzten Zeit vorgeführt, die am Schluss von Kapitel 24 gezeigt wird. In diesem Gleichnis wird die Erfahrung durch die Ereignisse bei einer morgenländischen Hochzeit veranschaulicht. Dann wird das Himmelreich gleich sein 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich ein Geschrei: Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Das Kommen Christi, wie dies die erste Engelsbotschaft verkündigte, sollte durch das Kommen des Bräutigams dargestellt werden. Die weit verbreitete Reformation unter der Verkündigung seines baldigen Kommens entsprach der Zeit, da die Jungfrauen ausgingen. In diesem Gleichnis, wie in jenem von Matthäus 24, werden uns 2 Klassen vorgeführt. Alle hatten ihre Lampen, die Bibel, genommen und waren in ihrem Licht dem Bräutigam entgegengegangen. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich, die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Diese Gruppe hatte die Gnade Gottes, die erneuernde, erleuchtende Macht des Heiligen Geistes empfangen, die sein Wort zu einer Leuchte für ihre Füße und zu einem Licht auf dem Wege macht. Sie hatten in der Furcht Gottes, in der Heiligen Schrift geforscht, um die Wahrheit zu erfahren, und hatte ernstlich nach Reinheit des Herzens und des Lebens gestrebt. Diese Jungfrauen hatten eine persönliche Erfahrung, einen Glauben an Gott und sein Wort, die durch Enttäuschungen und Verzögerung nicht überwunden werden konnten. Andere nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Sie hatten nach ihrem Gefühl gehandelt. Die feierliche Botschaft hatte Furcht in ihnen erweckt, aber sie hatten sich auf den Glauben ihrer Brüder gestützt und waren mit dem flackernden Licht guter Anregungen ohne ein gründliches Verständnis der Wahrheit oder ein echtes Werk der Gnade an dem Herzen zufrieden gewesen. Diese waren dem Herrn entgegengegangen voller Hoffnung auf die Aussicht sofortiger Belohnung, aber sie waren nicht auf Verzögerung und Enttäuschung vorbereitet. Als Prüfungen kamen, wankte ihr Glaube und ihre Lichter brannten trübe. Da nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Durch das Verzögern des Bräutigams wird das Vergehen der Zeit dargestellt, da der Herr erwartet wurde, die Enttäuschung und der scheinbare Verzug. In dieser Zeit der Ungewissheit begann die Wirkung auf die oberflächlichen und halsstarrigen bald zu schwinden und ihre Anstrengungen ließen nach. Diejenigen aber, deren Glaube sich auf eine persönliche Kenntnis der Bibel gründete, hatten einen Felsen unter ihren Füßen, den die Wogen der Enttäuschung nicht wegspülen konnten. Sie wurden alle schläfrig und schliefen ein, eine Klasse in Gleichgültigkeit, indem sie ihren Glauben fahren ließen, die andere Klasse geduldig harrend, bis klareres Licht geschenkt würde. Doch schienen diese in der Nacht der Prüfung bis zu einem gewissen Grade ihren Eifer und ihre Hingabe zu verlieren. Die Halsstarrigen und Oberflächlichen konnten sich nicht länger auf den Glauben ihrer Brüder stützen. Jeder musste für sich selbst stehen oder fallen. Etwa um diese Zeit tauchte die Schwärmerei auf. Einige, die vorgegeben hatten, eifrige Gläubige der Botschaft zu sein, verwarfen das Wort Gottes als den einzigen untrüglichen Führer und stellten sich, indem sie behaupteten, vom Geist geleitet zu sein, unter die Herrschaft ihrer eigenen Gefühle, Eindrücke und Einbildungen. Einige bekundeten einen blinden, scheinheiligen Eifer und verurteilten alle, die ihr Benehmen nicht billigen wollten. Ihre schwärmerischen Begriffe und Handlungen fanden bei der großen Mehrheit der Adventisten keinen Anklang, doch dienten sie dazu, die Sache der Wahrheit in Verruf zu bringen. Satan suchte in dieser Weise, sich dem Werk Gottes zu widersetzen und es zu vernichten. Das Volk war durch die Adventbewegung sehr aufgerüttelt worden. Tausende von Sündern hatten sich bekehrt und treue Männer gaben sich sogar während der Zeit der Verzögerung dem Werk der Verkündigung der Wahrheit hin. Der Fürst des Bösen verlor seine Untertanen und um die Sache Gottes in einen schlechten Ruf zu bringen, trachtete er danach, etliche, die den Glauben bekannten, zu täuschen und zu Übertreibungen zu verleiten. Dann standen seine Werkzeuge bereit, dem Volk jeden Irrtum, jeden Fehlschlag, jede unschickliche Handlung in den grellsten Farben hinzustellen, um die Adventisten und ihren Glauben verhasst zu machen. Je größer deshalb die Zahl derer war, die er zu dem Bekenntnis des Glaubens an die Wiederkunft bewegen konnte, während ihre Herzen beherrschte, einen umso größeren Vorteil konnte er erreichen, wenn er die Aufmerksamkeit auf sie als die Vertreter der Gemeinschaft der Gläubigen lenkte. Satan ist der Verkläger der Brüder, und es ist sein Geist, der die Menschen antreibt, auf die Irrtümer und Gebrechen des Volkes Gottes zu achten, um sie an die Öffentlichkeit zu bringen, während ihre guten Taten nicht erwähnt werden. Er ist stets tätig, wenn Gott für die Rettung von Seelen wirkt. Kommen die Kinder Gottes und treten vor den Herrn, so ist Satan unter ihnen. Bei jeder Erweckung versucht er solche hinzuzubringen, die ungeheiligten Herzen und unsteten Gemüter sind. Haben sie einige Punkte der Wahrheit angenommen und einen Platz bei den Gläubigen erlangt, so wirkt er durch sie, um Lehren vorzubringen, welche die Unbedachten täuschen. Niemand beweist sich nur dadurch als guter Christ, dass er in Gesellschaft der Kinder Gottes, im Hause Gottes oder selbst am Tische des Herrn gefunden wird. Satan ist oft bei den feierlichsten Anlässen in Gestalt jener zugegen, die er als seine Werkzeuge benutzen kann. Der Fürst des Bösen macht dem Volk Gottes auf seiner Reise jeden Zollbreit Boden streitig, auf dem es sich der himmlischen Stadt nähert. In der ganzen Geschichte der Kirche ist nie eine Reformation durchgeführt worden, ohne dabei auf ernstliche Hindernisse gestoßen zu sein. So war es in den Tagen Pauli. Wo der Apostel eine Gemeinde gründete, waren etliche da, die vorgaben zu glauben, aber dennoch ihre Lehren hineinbrachten, deren Annahme die Liebe zur Wahrheit allmählich verdrängte. Luther erduldete ebenfalls große Trübsal und Bedrängnis durch die Handlungen schwärmerischer Leute, die behaupteten, Gott habe unmittelbar durch sie gesprochen und die deshalb ihre eigenen Ideen und Meinungen über das Zeugnis der Heiligen Schrift stellten. Viele, denen es an Glauben und Erfahrung mangelte, die aber einen beträchtlichen Eigendünkel besaßen und es liebten, irgendetwas Neues zu hören oder zu erzählen, wurden durch die anmaßenden Behauptungen der neuen Lehre betört und vereinigten sich mit den Werkzeugen Satans, das niederzureißen, was Luther durch Gottes Antrieb aufgebaut hatte. Auch die beiden Wesleys und andere, die der Welt durch ihren Einfluss und ihren Glauben zum Segen wurden, stießen bei jedem Schritt auf Satans Verschlagenheit, die Übereifrigen, Unsteten und Ungeheiligten in allerlei Schwärmerei zu treiben. William Miller war jenen Einflüssen, die zur Schwärmerei führten, nicht freundlich gesinnt. Er erklärte mit Luther, dass jeder Geist mit dem Wort Gottes geprüft werden solle. Der Teufel, sagte Miller, hat große Macht über die Gemüter etlicher in der gegenwärtigen Zeit. Und wie sollen wir wissen, wes Geisteskinder sie sind? Die Bibel antwortet, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Es sind viele Geister in die Welt hinausgegangen, und es ist uns geboten, die Geister zu prüfen. Der Geist, der uns nicht antreibt, in dieser gegenwärtigen Welt nüchtern, gerecht und gottselig zu leben, ist nicht der Geist Christi. Ich werde immer mehr davon überzeugt, dass Satan viel mit diesen wilden Bewegungen zu tun hat. Viele unter uns, die vorgeben, völlig geheiligt zu sein, folgen Menschensatzungen und scheinen ebenso wenig von der Wahrheit zu wissen wie andere, die keine solchen Ansprüche erheben. Der Geist des Irrtums lenkt uns von der Wahrheit ab und der Geist Gottes führt uns in die Wahrheit. Aber sagt ihr, ein Mensch kann im Irrtum sein und wähnen, es sei in der Wahrheit? Was dann? Wir antworten, der Geist und das Wort stimmen miteinander überein. So ein Mensch sich nach dem Wort Gottes beurteilt und im ganzen Wort eine vollkommene Übereinstimmung findet, dann muss er glauben, dass er die Wahrheit hat. Findet ihr aber, dass der Geist, der ihn leitet, nicht mit dem ganzen Sinn des Gesetzes oder des Buches Gottes übereinstimmt, dann wandle er vorsichtig, auf dass er nicht mit der Schlinge des Teufels gefangen werde. Ich habe oft mehr Beweise innerer Frömmigkeit durch eine Träne im Auge, eine feuchte Wange, eine gebrochene Äußerung erhalten, als von all dem Lärmen in der ganzen Christenheit. Zur Zeit der Reformation legten deren Feinde alle Übel der Schwärmerei gerade jenen zur Last, die ihr mit dem größten Eifer entgegenwirkten. Ein ähnliches Verfahren wurde von den Gegnern der Adventbewegung eingeschlagen. Nicht zufrieden damit, die Irrtümer der Überspannten und Schwärmer zu entstellen und zu übertreiben, setzten sie missgünstige Gerüchte in Umlauf, die nicht im geringsten mit der Wahrheit übereinstimmten. Diese Leute wurden von Vorurteil und Hass beeinflusst. Ihre Ruhe wurde durch die Verkündigung, dass Christus vor der Tür stehe, gestört. Sie befürchteten, es möchte wahr sein, hofften jedoch, es sei nicht der Fall, und dies war die Triebfeder ihrer Feindseligkeit gegen die Adventisten und ihren Glauben. Die Tatsache, dass einige Schwärmer ihren Weg in die Reihen der Adventisten fanden, ist ebenso wenig ein Grund zu behaupten, dass die Bewegung nicht von Gott war, wie das Vorhandensein von Schwärmern und Betrügern in der Gemeinde zu des Paulus oder Luthers Zeit eine hinreichende Entschuldigung war, um ihr Werk zu verwerfen. Wenn das Volk Gottes aus seinem Schlaf aufwachen und mit Ernst das Werk der Reue und Reformation beginnen wird, wenn es in der Schrift forscht, um die Wahrheit, wie sie in Jesu ist, zu erkennen, wenn es sich vollständig Gott weiht, dann wird es sich erweisen, dass Satan doch noch tätig und wachsam ist. Mit allem möglichen Trug wird er seine Macht bekunden und alle gefallenen Engel seines Reiches zu Hilfe rufen. Es war nicht die Verkündigung der Wiederkunft Christi, die Schwärmerei und Spaltung schuf. Diese zeigten sich im Sommer 1844, als die Adventisten in einem Zustand der Ungewissheit und der Verlegenheit hinsichtlich ihrer wirklichen Stellung waren. Die Predigt der ersten Engelsbotschaft und der Mitternachtsruf waren gerade dazu angelegt, Schwärmerei und Zwiespalt zu unterdrücken. Die, welche an dieser feierlichen Bewegung teilnahmen, waren mit Liebe zueinander und zu Jesus erfüllt, den sie bald zu sehen erwarteten. Der eine Glaube, die eine selige Hoffnung erhob sie über alle menschlichen Einflüsse und erwies sich als Schild gegen die Anläufe Satans. Da nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Zur Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen: Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Matthäus 25, Vers 5 bis 7. Im Sommer 1844, zwischen der Zeit, die man zuerst als das Ende der 2300 Tage angenommen hatte, und im Herbst desselben Jahres, in dem, wie man später fand, diese Tage endeten, erhob sich der Ruf genau in den Worten der Heiligen Schrift: Siehe, der Bräutigam kommt. Die Ursache dieser Bewegung war die Entdeckung, dass der Erlass des Artaxerxes oder Artasastas zur Wiederherstellung Jerusalems, der den Ausgangspunkt der Zeit von 2300 Tagen bildete, im Herbst des Jahres 457 vor Christus in Kraft trat und nicht am Anfang jenes Jahres, wie man früher geglaubt hatte. Rechnen wir nun vom Herbst des Jahres 457 vor Christus, so laufen die 2300 Jahre im Herbst des Jahres 1844 nach Christus ab. Auf den alttestamentlichen Schattendienst gestützte Beweisführungen verwiesen ebenfalls auf den Herbst als die Zeit, wenn das als die Weihe des Heiligtums bezeichnete Ereignis stattfinden müsse. Dies zeigte sich sehr deutlich, als die Aufmerksamkeit auf die Art und Weise gelenkt wurde, in der sich die Vorbilder des ersten Erscheinen Christus erfüllt hatten. Das Schlachten des Passahlammes war ein Schatten des Todes Christi. Paulus sagte: Denn auch wir haben ein Passahlamm, das ist Christus, der geopfert ist. 1. Korinther 5, Vers 7. Die Garbe der Erstlinge der Ernte, die zur Zeit des Passafestes vor dem Herrn gewebt wurde, war ein Vorbild der Auferstehung Christi. Von der Auferstehung des Herrn und seines ganzen Volkes sagt Paulus: Als Erstling Christus, danach, wenn er kommen wird, die, welche Christus angehören. 1. Korinther 15, Vers 23. Gleich wie die Webegarbe das erste reife, geerntete Korn war, so ist Christus der Erstling jener unsterblichen Ernte der Erlösten, die bei der zukünftigen Auferstehung in die Scheunen Gottes gesammelt werden sollen. Diese Vorbilder fanden nicht nur hinsichtlich des Ereignisses, sondern auch hinsichtlich der Zeit ihre Erfüllung. Am 14. Tage des ersten jüdischen Monats, dem gleichen Tage und Monat, an welchem 15 Jahrhunderte lang das Passahlamm geschlachtet worden war, setzte Christus, nachdem er das Passahmahl mit seinen Jüngern gehalten hatte, jene Feier ein, welche an seinen eigenen Tod als Gotteslamm, welches der Welt Sünde trägt, erinnern sollte. In derselben Nacht wurde er von gottlosen Händen gegriffen, um getötet und gekreuzigt zu werden. Und als das Gegenbild der Webegarbe wurde unser Heiland am dritten Tag von den Toten auferweckt, der Erstling unter denen, die entschlafen sind. Ein Beispiel aller auferstandenen Gerechten, deren nichtiger Leib verwandelt werden soll, dass er gleich wäre seinem verherrlichten Leibe. 1. Korinther 15, 20, Philipper 3, 21. Auf gleiche Weise müssen die auf die Wiederkunft bezüglichen Vorbilder zu der in dem Schattendienst angedeuteten Zeit in Erfüllung gehen. Unter dem mosaischen Gottesdienst fand die Weihe des Heiligtums oder der große Versöhnungstag am 10. Tage des 7. jüdischen Monats statt, 3. Mose 16, 29 bis 34, wenn der Hohepriester nachdem er eine Versöhnung für alle Israeliten erwirkt und auf diese Weise ihre Sünden aus dem Heiligtum entfernt hatte, herauskam und das Volk segnete. So glaubte man, würde Christus, unser großer hoher Priester, erscheinen, um die Erde von der Zerstörung durch Sünde und Sünder zu reinigen und sein harrendes Volk mit Unsterblichkeit zu segnen. Der 10. Tag des 7. Monats, der große Versöhnungstag, die Zeit der Reinigung des Heiligtums, welche im Jahre 1844 auf den 22. Oktober fiel, wurde als der Tag der Wiederkunft Christi betrachtet. Die stand im Einklang mit den bereits dargelegten Beweisen, dass die 2300 Tage im Herbst ablaufen würden, und der Schluss schien untrüglich. Im Gleichnis von Matthäus 25 folgt auf die Zeit des Harrens und Schlafens das Kommen des Bräutigams. Die stand in Übereinstimmung mit den soeben angeführten Beweisgründen, sowohl aus der Weissagung als auch aus den Vorbildern, die mit gewaltiger Kraft von ihrer Wahrhaftigkeit zeugten, und der Mitternachtsruf wurde von den Tausenden von Gläubigen verkündigt. Einer Flutwelle gleich breitete sich die Bewegung über das Land aus, von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf, und nach entlegenen Orten ging sie, bis das wartende Volk Gottes völlig aufgeweckt war. Vor dieser Verkündigung verschwand die Schwärmerei wie ein Frühreif vor der aufgehenden Sonne. Die Gläubigen sahen ihre Ungewissheit und ihre Verlegenheit beseitigt, und Hoffnung und Mut beseelte ihre Herzen. Das Werk war frei von jenen Übertreibungen, welche sich immer da offenbaren, wo eine menschliche Erregung ohne den beherrschenden Einfluss des Wortes und des Geistes Gottes auftritt. In seinem Wirken glich es jenen Zeiten der Demütigung und der Rückkehr zum Herrn, welche unter dem alten Israel den Botschaften des Tadels von Gottes Dienern folgte. Es trug die Merkmale, welche zu jeder Zeit das Werk des Herrn kennzeichnen. Es gab da wenig begeisterte Freude, sondern vielmehr ein gründliches Erforschen des Herzens, Bekennen der Sünden und Entsagen der Welt. Der Vorbereitung, dem Herrn zu begegnen, galt die Sorge der geängstigten Seelen. Es herrschte anhaltendes Gebet und ungeteilte Hingabe an Gott. Miller sagte in seiner Beschreibung jenes Werkes: Es zeigt sich keine große Freudenkundgebung. Diese wird sozusagen für eine zukünftige Gelegenheit aufbewahrt, wo Himmel und Erde zusammen jauchzen werden mit unaussprechlicher Freude, voller Herrlichkeit. Man hört auch kein Geschrei. Auch das ist für den Jubelruf vom Himmel aufbewahrt. Die Sänger schweigen. Sie warten, um sich mit den Engelscharen, dem Chor des Himmels, zu vereinen. Man streitet nicht über Gefühle. Alle sind eines Herzens und eines Sinnes. Ein anderer Teilnehmer an der Bewegung bezeugte: Sie hat allenthalben eine gründliche Prüfung und Demütigung des Herzens vor dem Gott des Himmels hervorgerufen, hat veranlasst, dass die Menschen sich freimachten von der Liebe zu den Dingen dieser Welt, Streitigkeiten schlichteten, Sünden bekannten und zerknirscht, reuevoll und zerschlagenen Geistes zu Gott um Gnade und Annahme flehten. Sie verursachte, dass man sich demütigte und vor Gott beugte, wie wir es noch nie zuvor gesehen hatten. Wie der Herr durch den Propheten Joel befohlen hat, dass es beim Herannahen des großen Tages Gottes sein soll, so wurden die Herzen und nicht die Kleider zerrissen, und man wandte sich zum Herrn mit Fasten, Weinen und Klagen. Wie Gott durch Zacharia sagte, so wurde ein Geist der Gnade und des Gebets über seine Kinder ausgegossen. Sie sahen ihn, den sie zerstochen hatten. Da war großes Trauen im Lande. Und diejenigen, welche des Herrn harrten, kasteiten ihre Seelen vor ihm. Von all den großen religiösen Bewegungen seit der Aposteltage war keine freier von menschlichen Unvollkommenheiten und den Tücken Satans als jene im Herbst 1844. Selbst jetzt, nach vielen Jahren, fühlen alle, welche an jener Bewegung teilgenommen hatten und fest auf dem Boden der Wahrheit geblieben waren, noch immer den heiligen Einfluss jenes gesegneten Werkes und bezeugen, dass es von Gott kam. Beim Ruf, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen, standen die Wartenden alle auf und machten ihre Lampen fertig. Sie studierten das Wort Gottes mit einem zuvor nie gekannten Eifer. Engel wurden vom Himmel gesandt, um die Entmutigten aufzurütteln und sie zuzubereiten, die Botschaft anzunehmen. Das Werk beruhte nicht auf Weisheit und Gelehrsamkeit der Menschen, sondern auf Gottes Macht. Es waren nicht die Begabtesten, sondern die Demütigsten und Ergebensten, welche die Ersten waren, auf den Ruf zu hören und ihm zu gehorchen. Bauern ließen ihre Ernte auf dem Felde stehen, Handwerker legten ihre Werkzeuge nieder und gingen mit Tränen und Freuden hinaus, um die Warnung zu erteilen. Die, welche früher die Sache geleitet hatten, gehörten zu den Letzten, die sich an dieser Bewegung beteiligten. Die Kirchen schlossen im Allgemeinen ihre Türen gegen diese Botschaft und viele, die sie annahmen, trennten sich von ihren Kirchen. Nach Gottes Ratschluss verband sich diese Verkündigung mit der zweiten Engelsbotschaft und gab dem Werk besondere Macht. Die Botschaft »Sieh, der Bräutigam kommt« war nicht so sehr eine Sache der Beweisführung, obwohl der Beweis aus der Heiligen Schrift deutlich und folgerichtig war. Eine vorwärtstreibende Macht, die die Seele bewegte, begleitete sie. Es herrschte kein Zweifel, keine Frage. Anlässlich des siegesfrohen Einzuges Christi in Jerusalem strömte das Volk, das sich aus allen Teilen des Landes versammelt hatte, um das Fest zu feiern, nach dem Ölberg, und als es sich der Menge anschloss, die Jesus begleitete, wurde es von der Begeisterung des Augenblicks erfasst und stimmte ein und verstärkte den Ruf. Gelobt sei, der da kommt in den Namen des Herrn, Matthäus 21, Vers 9. Gleicherweise fühlten Ungläubige, die den Versammlungen der Adventisten beiwohnten, einige aus Neugier, andere aus Spottlust, die überzeugende Macht, welche die Botschaft »Sieh, der Bräutigam kommt« begleitete. Zu jener Zeit herrschte ein Glaube, der Gebetserhörung zur Folge hatte, ein Glaube, der ansah die Belohnung. Wie der Regenschau auf das durstige Erdreich, fiel der Geist der Gnade auf die ernstlich Suchenden. Die Seelen, die warteten, ihren Erlöser bald von Angesicht zu sehen, empfanden eine ehrfurchtsvolle, unaussprechliche Freude. Die besänftigende, überwältigende Kraft des Heiligen Geistes ließ die Herzen auftauen, als Gottes Segen in reichem Maße den treuen Gläubigen gewährt wurde. Bedächtig und feierlich näherten sich jene, welche die Botschaft angenommen hatten, der Zeit, da sie ihrem Herrn zu begegnen hofften. Jeden Morgen hielten sie es für ihre Pflicht, sich der Annahme bei Gott zu vergewissern. Ihre Herzen waren innig vereint und sie beteten viel mit und füreinander. Oft kamen sie an abgelegenen Orten zusammen, um mit Gott zu verkehren, und die Stimme der Fürbitte stieg von Feld und Hain zum Himmel empor. Die Gewissheit, das Wohlwollen ihres Heilandes zu besitzen, erachteten sie notwendiger als ihre tägliche Nahrung. Verdunkelte eine Wolke ihre Gemüter, so ruhten sie nicht, bis sie beseitigt war, und da sie das Zeugnis der vergebenden Gnade empfanden, sehnten sie sich danach, ihn, der ihre Seele liebte, zu sehen. Aber wiederum sollten sie enttäuscht werden. Die Wartezeit ging vorüber und ihr Heiland erschien nicht. Mit festem Vertrauen hatten sie seinem Kommen entgegengesehen, und nun war ihnen zumute, wie damals Maria, als sie zu des Heilandes Grab kam, es leer fand und weinend ausrief: »Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben.« Johannes 20, Vers 13. ein Gefühl heiliger Scheu, die Befürchtung, dass die Botschaft wahr sein möchte, hatte der ungläubigen Welt eine Zeit lang Schranken auferlegt, und diese waren nicht sofort gebrochen, als die Zeit vorübergegangen war. Zuerst wagten die Ungläubigen es nicht, über die Enttäuschung zu jubeln. Als sich aber keine Anzeichen des Zornes Gottes zeigten, erholten sie sich von ihren Befürchtungen und fingen ihre Schmähungen und ihren Spott aufs Neue wieder an. Eine große Anzahl derer, die bekannt hatten, an das baldige Kommen des Herrn zu glauben, gab ihren Glauben auf. Einige, die sehr zuversichtlich gewesen waren, wurden in ihrem Stolz so tief gekränkt, dass sie gerne aus der Welt geflohen wären. Gleich Jona klagten sie Gott an und wollten lieber sterben als leben. Die ihren Glauben auf die Meinung anderer und nicht auf das Wort Gottes gegründet hatten, waren nun wiederum bereit, ihre Ansichten zu ändern. Die Spötter gewannen die Schwachen und Feigen für ihre Reihen, und diese alle vereinigten sich und erklärten, dass nun nichts mehr zu befürchten oder zu erwarten sei. Die Zeit sei vorübergegangen, der Herr nicht gekommen, und die Welt könne für tausende von Jahren dieselbe bleiben. Die ernsten, aufrichtigen Gläubigen hatten alles für Christus aufgegeben und seine Nähe wie nie zuvor verspürt. Sie hatten, wie sie glaubten, der Welt die letzte Warnung gegeben und hatten sich in der Erwartung, bald in die Gesellschaft ihres göttlichen Meisters und der himmlischen Engel aufgenommen zu werden, größtenteils von der Gesellschaft derer zurückgezogen, die die Botschaft nicht annahmen. Mit heißer Sehnsucht hatten sie gebetet: Komm, Herr Jesu, komme bald. Aber er war nicht gekommen. Nun abermals die schwere Bürde der Sorgen und Schwierigkeiten dieses Lebens aufzunehmen, die Sticheleien und den Hohn einer spottenden Welt zu ertragen, war in der Tat eine schwere Prüfung des Glaubens und der Geduld. Und doch war diese Enttäuschung nicht so groß wie jene, die die Jünger zur Zeit Christi erlebten. Bei Jesu glorreichen Einzug in Jerusalem glaubten seine Anhänger, dass er im Begriff wäre, den Thron Davids zu besteigen und Israel von seinen Unterdrückern zu befreien. Mit stolzen Hoffnungen und freudigen Erwartungen wetteiferten sie miteinander, ihren König zu ehren. Viele breiteten ihre Mäntel wie einen Teppich auf seinem Wege aus oder streuten grüne Palmzweige vor ihm her. In ihrer gehobenen Freude vereinten sie sich in dem freudigen Ruf: Hosianna, dem Sohne Davids. Als die Pharisäer, beunruhigt und erzürnt über diesen Ausdruck der Freude, wünschten, dass Jesus seine Jünger tadeln solle, erwiderte er: Wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Lukas 19, Vers 40. Die Weissagung musste erfüllt werden. Die Jünger erfüllten Gottes Absicht. Und doch mussten sie eine bittere Enttäuschung erfahren. Nur wenige Tage waren verstrichen und sie wurden Augenzeugen des martervollen Todes des Heilandes und mussten ihn in das Grab legen. Ihre Erwartungen hatten sich auch nicht in einem einzigen Punkt erfüllt, und ihre Hoffnungen starben mit Jesus. Erst nachdem ihr Herr sieghaft aus dem Grabe hervorgegangen war, konnten sie erfassen, dass alles durch die Weissagung vorhergesagt worden war und dass Christus leiden musste und von den Toten auferstehen. Apostelgeschichte 17, Vers 3. 500 Jahre früher hatte der Herr durch den Propheten Zacharie erklärt: Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Zacharia 9, Vers 9. Hätten die Jünger gewusst, dass Christus zum Gericht und zum Tode ging, hätten sie diese Weissagung nicht erfüllen können. Auf gleiche Weise erfüllten Miller und seine Gefährten die Weissagung und verkündigten eine Botschaft, von der die Schrift vorausgesagt hatte, dass sie der Welt gegeben werden sollte, die sie aber nicht hätten bringen können, wenn sie die Weissagungen völlig verstanden hätten, die auf ihre Enttäuschung hinwiesen und noch eine andere Botschaft darlegten, die vor der Wiederkunft des Herrn allen Nationen gepredigt werden sollte. Die erste und zweite Engelsbotschaft wurden zur rechten Zeit gepredigt und erfüllten das Werk, das Gott durch sie vollbringen wollte. Die Welt hatte in der Erwartung zugesehen, dass, wenn die Zeit vorüberginge und Christus nicht käme, die ganze Lehre des Adventismus aufgegeben würde. Während aber viele unter der starken Versuchung ihren Glauben aufgaben, hielten etliche daran fest. Die Früchte der Adventbewegung, der Geist der Demut und der Prüfung des eigenen Herzens, das Verzichten auf die Welt und die Umgestaltung des Lebens, die das Werk begleitet hatten, bezeugten, dass es von Gott war. Sie wagten nicht, in Abrede zu stellen, dass die Kraft des Heiligen Geistes die Predigt der Botschaft von der Wiederkunft bezeugte, und sie konnten keinen Fehler in ihrer Berechnung der prophetischen Perioden entdecken. Den tüchtigsten ihrer Gegner war es nicht gelungen, die Art und Weise der prophetischen Auslegung umzustoßen. Ohne biblische Beweise konnten sie nicht einwilligen, den Standpunkt aufzugeben, den sie durch ernstes, andächtiges Forschen in der Heiligen Schrift mit vom Geiste Gottes erleuchteten Sinnen und von seiner lebendigen Kraft brennenden Herzen erreicht hatten. Einen Standpunkt, der den scharfsinnigsten Beurteilungen und den bittersten Anfeindungen volkstümlicher religiöser Lehrer und weltweiser Männer widerstanden hatte und der vor den vereinten Anstrengungen der Gelehrsamkeit und der Beredsamkeit und den Witzen und Spötteleien derer von achtbarer sowohl als auch von niederer Gesinnung fest und unerschüttert geblieben war. Freilich war das erwartete Ereignis nicht eingetroffen, aber selbst dadurch konnte ihr Vertrauen auf Gottes Wort nicht erschüttert werden. Als Jona auf den Straßen Ninives verkündigte, dass die Stadt innerhalb von 40 Tagen zerstört werden würde, nahm der Herr die Demütigung der Niniviten an und verlängerte ihre Gnadenzeit. Und doch war Jonas Botschaft von Gott gesandt und Ninive seinem Willen gemäß geprüft worden. Die Adventisten glaubten, dass der Herr sie auf gleiche Weise geführt habe, die Warnung vom Gericht zu verkündigen. Sie hat, erklärten sie, die Herzen aller, die sie hörten, geprüft und eine Liebe zur Wiederkunft des Herrn erweckt oder einen mehr oder weniger wahrnehmbaren, aber gottbekannten Hass gegen Christi kommen erregt. Sie hat eine Grenzlinie gezogen, so dass die, welche ihre eigenen Herzen untersuchen wollten, wissen können, auf welcher Seite sie gefunden worden wären, falls der Herr damals gekommen wäre. Ob sie ausgerufen hätten, siehe, das ist unser Gott, auf den wir harren, und er wird uns helfen, oder ob sie die Felsen und Berge angerufen hätten, auf sie zu fallen und sie zu verbergen vor dem Angesicht dessen, der auf dem Stuhl sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Gott hat, wie wir glauben, auf diese Weise seine Kinder geprüft, ob sie in der Stunde der Anfechtung zurückweichen würden von dem Posten, auf welchen er sie stellte, ob sie diese Welt fahren lassen und unbedingtes Vertrauen auf das Wort Gottes setzen würden. Die Empfindungen derer, die immer noch glaubten, dass Gott sie in der vergangenen Erfahrung geleitet hatte, sind in den Worten Millers ausgedrückt. Müsste ich meine Zeit in derselben Gewissheit, wie ich sie damals hatte, noch einmal durchleben, so würde ich, um aufrichtig vor Gott und Menschen zu sein, so handeln, wie ich es getan habe. Ich hoffe, dass ich meine Kleider vom Blut der Seelen gereinigt habe. Ich bin gewiss, dass ich mich, soweit es möglich war, von aller Schuld an ihrer Verdammung befreit habe. Ob ich auch zweimal enttäuscht worden bin, schrieb dieser Gottesmann, bin ich doch nicht niedergeschlagen oder entmutigt. Meine Hoffnung auf das Kommen Christi ist stärker als je. Ich habe nur das getan, was ich nach Jahren ernstlicher Betrachtung für meine heilige Pflicht hielt. Habe ich geirrt, so war es aus christlicher Liebe, aus Liebe zu meinen Mitmenschen und aus Überzeugung von meiner Pflicht gegen Gott. Eines weiß ich, ich habe nur das gepredigt, was ich glaubte, und Gott ist mit mir gewesen, seine Macht hat sich in dem Werke offenbart und viel Gutes ist gewirkt worden. viele Tausende sind, allem Anschein nach, durch die Verkündigung des Endes der Zeit dahin gebracht worden, die Heilige Schrift zu studieren und sind durch dieses Mittel und die Besprengung mit dem Blut Christi mit Gott versöhnt worden. Ich habe mich nie um die Gunst der Stolzen beworben, noch den Mut sinken lassen, wenn die Welt drohte. Ich werde auch jetzt ihren Beifall nicht erhandeln oder über die Pflicht hinausgehen, um ihren Hass zu reizen. Ich werde nie mein Leben in ihren Händen suchen, noch, wie ich hoffe, zurückschrecken, es zu verlieren, falls Gott in seiner gütigen Vorsehungen es so bestimmt. Gott verließ sein Volk nicht. Sein Geist wohnte noch immer bei denen, die das Licht, das sie empfangen hatten, nicht voreilig verleugneten oder die Adventbewegung öffentlich verachteten. Im Brief an die Hebräer stehen für die Geprüften und Wartenden in dieser Zeit Worte der Ermutigung und Warnung geschrieben. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Denn nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll, und wird nicht lange ausbleiben. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Wenn er aber zurückweicht, hat meine Seele kein Gefallen an ihm. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen und verdammt werden, sondern von denen, die glauben und die Seele erretten. Hebräer 10, Verse 35 bis 39. Dass diese Ermahnung an die Gemeinde in den letzten Tagen gerichtet ist, zeigt sich aus den Worten, welche die Nähe der Zukunft des Herrn ausdrücken. Denn noch über eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll, und wird nicht lange ausbleiben. Es wird daraus auch klar, dass ein Verzug stattfinden würde und der Herr zu zögern scheint. Die hier gegebene Belehrung passt besonders auf die Erfahrung der Adventisten zu jener Zeit. Die hier Angeredeten standen in Gefahr, an ihrem Glauben Schiffbruch zu erleiden. Sie hatten Gottes Willen getan, indem sie der Führung seines Geistes und seinem Wort folgten. Doch konnten sie seine Absicht in ihrer vergangenen Erfahrung nicht verstehen, noch den vor ihnen liegenden Pfad sehen, und sie wurden versucht zu zweifeln, ob Gott sie wirklich geleitet habe. Damals waren die Worte besonders zutreffend, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Als das glänzende Licht des Mitternachtsrufes auf ihren Weg schien, als ihnen die Weissagungen entsiegelt wurden und sie die rasche Erfüllung der Zeichen, die von dem baldigen Kommen Christi sprachen, sahen, waren sie tatsächlich im Schauen gewandelt. Aber nun konnten sie, niedergebeugt durch die enttäuschten Hoffnungen, nur durch den Glauben an Gott und an sein Wort aufrecht stehen. Die spottende Welt sagte: Ihr seid betrogen worden, entsagt eurem Glauben und gesteht, dass die Adventbewegung von Satan war. Gottes Wort erklärte jedoch: Wenn er aber zurückweicht, hat meine Seele keinen Gefallen an ihm. Ihren Glauben nun aufzugeben und die Macht des Heiligen Geistes, die die Botschaft begleitet hatte, zu verleugnen, würde ein Rückzug zum Verderben sein. Des Paulus Worte ermutigten sie zur Standhaftigkeit: Werft euer Vertrauen nicht weg, Geduld aber habt ihr nötig, denn nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll, und wird nicht lange ausbleiben. Ihr einzig sicheres Verhalten war, das Licht zu pflegen, das sie bereits von Gott empfangen hatten, an seinen Verheißungen festzuhalten und fortzufahren, in der Heiligen Schrift zu suchen und geduldig zu warten und zu wachen, um weiteres Licht aufzunehmen.